Hallo, liebe Hörer, es ist wieder Podcast-Zeit. Heute gibt es einen Live-Mitschnitt von meinem Gespräch mit Malte C. Kreisner, der Strafverteidiger, der uns die letzten Wochen schon begleitet hat. Er stand mir Rede und Antwort und erzählte ein wenig darüber, wie seine Erfahrung mit Betreuten vor Gericht ist, wie er sie verteidigt, wie er mit den Betreuern umgeht und ja, viele wissenswerte Sachen. Ein tolles halbstündiges Interview, was ich mit ihm führen konnte über Instagram. Ich hoffe nun, dass euch das Hören genauso viel Spaß macht wie mir bei der Aufzeichnung, mich mit ihm zu unterhalten. Also, los geht's. Viel Spaß. Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, schön auch an alle Podcast-Hörer. Wir sind live auf Insta heute und haben Malte C. Kreisner heute live zu Gast. Hallo Malte.
Hallo Roy, schön dich zu sehen.
Wir hatten ja angekündigt, dass wir heute uns so ein bisschen unterhalten wollen. Thema ist Betreuungen in der oder Betreute im Gerichtssaal. So möchte ich es mal bezeichnen. Vielleicht vorab die Frage, wie viel Prozent an Menschen hast du schon vertreten, die unter Betreuung standen. Kann man das so sagen?
Das kann man tatsächlich, könnte man vielleicht sagen, aber ich wiederum, das fällt mir jetzt tatsächlich relativ schwer, da ich behaupte, nicht zu denen zu gehören, die gar nicht ausgelastet sind. Also das heißt, ich habe relativ viele Strafverfahren, ich habe auch relativ viele Strafverfahren, aber auch mit Betreuten. Es macht trotz allem, würde ich insgesamt sagen, vielleicht nicht mal 5% aus. Vielleicht sogar noch weniger von Leuten, die im Endeffekt eine Betreuung haben. Das kommt auf unterschiedlichen Wegen zustande oder man hört es auf unterschiedlichen Wegen. Entweder meldet sich halt ein Betreuer bei mir und sagt, wir haben hier ein Problem, ein Strafverfahren. Ich mache kein Strafrecht. Könntest du dich bitte darum kümmern, dass der da nicht unbegleitet durch das Verfahren geht? Oder dem Gericht fällt auf, dass es eine Betreuungssituation gibt und der oder diejenige, was halt meistens eine Pflichtverteidigung darstellt. Und die dritte Variante ist, der Betreute packt das dann irgendwann selber durch Zufall aus, kommt dann irgendwann im Zuge des Verfahrens dann irgendwann raus, ja, ich stehe unter Betreuung. Also das gibt es auch, weil die Gerichte untereinander nicht unbedingt miteinander arbeiten, sprich, das Strafgericht weiß üblicherweise nicht, dass derjenige unter Betreuung steht. Das muss meistens tatsächlich kommuniziert werden oder man weiß es aus dem vorherigen Verfahren.
Ja. Das finde ich an der Stelle sehr spannend, weil meistens ja erstinstanzlich das Amtsgericht zuständig ist, meistens ja dann auch am Wohnort. Und zufälligerweise ist ja auch das Betreuungsgericht, das Amtsgericht am Wohnort. Also theoretisch arbeiten die auch in einem Haus.
Absolut richtig, absolut richtig. Also in Berlin ist es jetzt eine Sonderheit. In Berlin ist es gerade nicht so, weil das Strafrecht ausgelagert ist an ein besonderes Gericht. Aber da ich ja bundesweit verteidige, habe ich auch bundesweit immer wieder auch Fälle mit Betreuten. Auch also ganz speziell würde ich es jetzt mal auf Brandenburg beziehen, wo ich tatsächlich auch wirklich häufiger schon Fälle hatte, wo dann irgendwie gesagt wurde, oh, ach echt, der steht unter Betreuung, da müssten wir mal die Betreuungsakte beiziehen. Da denkt man tatsächlich auch, es geht dann einfach so, Strafrichter XY geht nach unten, zieht sich die Betreuungsakte, wackelt wieder nach oben. Das dauert tatsächlich Wochen in den üblichen Fällen, bis dann tatsächlich mal so eine Betreuungsakte beigezogen ist. Ich finde das immer sehr spannend.
Vielleicht fangen wir vorne an. Das heißt, du erfährst nun, die Person steht unter rechtlicher Betreuung. Was sind so die ersten Gedanken, die du denn hast?
Mal mit dem Betreuer sprechen. Das ist tatsächlich relativ häufig. Mal gucken, in welchen Kreisen die Person gerade tatsächlich betreut ist. Und dem kann ich mich nicht verwehren, muss ich so sagen. Hat das einen Bezug zur Straftat oder kann ich das irgendwie benutzen, um halt im Endeffekt eine Strafmilderung zu erreichen? Ist derjenige teilweise minderbegabt? Wir wissen alle, es gibt unterschiedliche Fälle von Betreuung. Es gibt Leute, die halt im Endeffekt unter Betreuung stehen, wo man halt sagen muss, aufgrund einer Minderbegabung zum Beispiel, weil sie halt einfach bestimmte Sachen nicht hinbekommen, was sich aber unter Umständen halt auch auf die Schuldfähigkeit auswirken kann. Es gibt aber auch tatsächlich Möglichkeiten, wo einfach jemand nur vorübergehend einfach seine Kreise nicht geordnet bekommt, sozusagen. Also, und wo derjenige dann vorübergehend Hilfe bekommt, wo man dann halt einfach sagen muss, okay, das hat dann überhaupt keinen Einfluss darauf, ob jemand einen Diebstahl begeht oder nicht. Und
Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Mit welchen Delikten hast du es denn meistens zu tun? Also, wir können ja noch unterscheiden: Körperverletzungsdelikte, Straftaten gegen das Vermögen. Also, wo würdest du es in etwa einordnen?
das ist die komplette Bandbreite. Also bis hin tatsächlich zu 63er-Verfahren, also Verfahren, wo es darum geht, ob jemand möglicherweise, so, Entschuldigung, wo jemand möglicherweise in eine Unterbringung kommt, also in einem psychiatrischen Krankenhaus sich fortwährend aufhalten muss. Da sind es auch sehr, sehr mannigfaltige Gründe, meistens tatsächlich Körperverletzungsdelikte oder halt potenziell Schlimmeres, also Straftaten gegen das Leben. Auf der anderen Seite ganz häufig tatsächlich, also das Gros würde ich sagen, Betreuten, das sind kleine Diebstahlstaten, was dann in den meisten Fällen wirklich keine Auswirkungen hat. Oder kleinere Körperverletzungsdelikte, mal ein Warenkreditbetrug, solche Geschichten.
Also ist es denn so, dass denn Menschen, die unter Betreuung stehen, eher mehrere Delikte oder größere Delikte begehen? Also ein bisschen hast du die Frage ja schon beantwortet, aber kann
Man
man
kann,
das?
man, ich würde gar keinen Unterschied setzen. Das meine ich ganz ehrlich. Ich würde überhaupt keinen Unterschied setzen zu anderen. Es ist genau die gleiche Bandbreite wie bei allen anderen auch. Also auch, was bei mir jetzt irgendwie aufschlägt, was ich an Fällen habe. Also ich mache auch selber keine Unterschiede darum, ist die Person betreut, ist es nicht. Und ich würde das auch, was den strafrechtlichen Fall angeht, man kann es so tatsächlich nicht einordnen. Ja.
Okay. Bist du vielleicht schon mal im Rahmen eines Gerichtsprozesses dazu gekommen, selber vielleicht mal eine Anregung auf Betreuung zu stellen?
Gute Frage. Dadurch, dass das halt mit dem Strafrecht selber eigentlich nichts zu tun hat, diese Betreuung, habe ich das so noch nicht gemacht. Ich habe aber schon zwei, dreimal Mandanten zur Seite genommen und ihnen die Empfehlung gegeben. So hier, es sieht wirklich gerade so aus, als würden sie ihr Leben in bestimmten Punkten nicht in den Griff kriegen. Da gibt es unter Umständen Unterstützung, da gibt es Hilfe, holen die sich die. Das ist dann auch tatsächlich teilweise erfolgt, ja.
Kann man irgendwie sagen, dass es, also sind es mehr Männer, mehr Frauen, die du denn in dem Rahmen vertrittst, oder gibt es da keine
Klasse, ne?
Unterschiede?
Jetzt müsste ich an meinem Computer sitzen, nicht mal an meinem Handy, um halt irgendwie ein bisschen nachzugucken. Aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, dass sich das ungefähr die Waage hält. Also ich würde gerade sagen, ich habe aktuell Leute, die unter Betreuung stehen, würde ich sagen, im aktuellen Durchlauf sozusagen, aktuelle offene Fälle 12, und da wird sich wirklich die Waage halten. Also es sind vielleicht etwas mehr Frauen als Männer, aber das kann man kann es statistisch, würde ich sagen, also an mir erst recht nicht festmachen.
Okay, gut. Es ist sehr spannend. Also, wie gesagt, da, wir haben, siehst du es auch bei dir, der Heiko? Liebe Grüße an dich, unser Kontaktmann, wenn du dich erinnerst. Also, soweit kann man es ja
Soweit kann man es zurückrechnen, ja.
verraten. Kommen wir nochmal zurück, aber Betreuungsrecht, beziehungsweise Strafrecht. Wenn du dann anfängst zu verteidigen, du hast ja gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man spezielle Paragraphen heranzieht. Vielleicht kannst du auf den einen oder anderen nochmal eingehen und sagen, wie du da vorgehst? Also es gibt ja mildere, also ich mache es jetzt mal ein bisschen flapsig, mildere Paragraphen, härtere Paragraphen, die man anwenden kann, um jemanden halt aus der Schusslinie zu kriegen. Weil das ist ja dein Job. Als Strafverteidiger musst du ja eigentlich versuchen, ihn aus der Schusslinie zu kriegen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also vom Prinzip her würde ich jetzt sagen, also du möchtest darauf hinaus, gibt es irgendwie die Möglichkeit, Strafmilderungsgründe anzuwenden auf einen bestimmten Fall. Das wäre in unserem Fall, wären es die Paragraphen 20 und 21. Wer am Computer sitzt, kurz nachschauen möchte, macht es bitte. 20, Paragraph 20 Strafgesetzbuch, dabei dreht sich es um die Frage, ist jemand schuldfähig oder nicht schuldfähig? Beziehungsweise da geht es halt tatsächlich aufgrund von körperlichen oder geistigen Mängeln einfach hat eine Straftat nicht so begangen, dass er halt im Endeffekt dafür schuldig gesprochen werden kann. Mein Gott, wie schlimm formuliert man das? 21, die eingeschränkte Schuldfähigkeit. Also das heißt, dass die Schuldfähigkeit selbst vermindert ist. Das heißt, kommt man da an eine gewisse Milderung. Das ist ein Punkt, wie vorhin gesagt, wo man halt bei Betreuten immer wieder häufiger drauf versucht zurückzugreifen. Ich könnte ein bisschen aus dem Sprengel erzählen, also bei uns aus dem Gerichtsbezirk, wo es die ein oder andere Richter, den einen oder anderen Richter, die Richterinnen gibt, die das von vornherein mit einbeziehen, die dann halt auch sagen, okay, wir haben hier Fälle, da ist derjenige wirklich geistig so ein bisschen eingeschränkt. Ich muss das jetzt nicht gutachterlich feststellen lassen. Ich mache das einfach so. Ich bin ganz froh, bei den Betreuten gibt es ganz häufig Betreuungsgutachten. Das heißt, die ziehe ich dann schon mal ran und sage halt hier, ziehen Sie Betreuungsakte bei. Das ist ein Betreuungsgutachten oder ich frage den Betreuer, kannst du mir bitte oder können Sie mir bitte das jeweilige Gutachten schicken, um das dann halt im Endeffekt schon für so eine potenzielle Strafmilderung in die Bahn zu werfen. Ganz häufig muss man aber sagen, trifft man immer wieder auf Richter oder Richterinnen, die dann sagen, nee, reicht mir so eigentlich nicht aus. Ich möchte, also ich glaube nicht, dass halt irgendwie also der Rechtskreis, der jetzt betroffen ist oder die Vermögenssorge oder sowas, dass das halt irgendwie einen Einfluss darauf hat, ob jemand jetzt paar Sachen klaut oder nicht klaut oder einen Warenkreditbetrug begeht oder solche Sachen. Da kommt es tatsächlich wieder darauf an. Aber bei den meisten ist es so, dass sie auch dann ganz dankbar sind, ganz gerne darauf zurückgreifen.
Okay, hast du eigentlich schon mal einen Kollegen von uns oder von mir zu vertreten? Darf man das sagen?
Vielleicht.
Also
Ja,
ich, vielleicht,
also
okay,
ich
stimmt.
habe schon
Ich
mal eine
bin.
Person tatsächlich, ja, jetzt wo ich mich erinnere, ich habe tatsächlich meine Person vertreten, die Betreuer, der die Betreuerin war oder der Betreuer war. Und man merkt, mir fällt gerade im Urlaub das Gendern ein bisschen schwer. Und die Person hatte tatsächlich das Problem, falls die jetzt zuhört, wir bleiben anonym. Die Person hatte tatsächlich das Problem, dass ein Betreuter Mist gebaut hatte und man sich halt einfach gedacht hatte, klasse, jetzt laden wir das Problem mal auf den Betreuer ab. Wir haben das Verfahren eingestellt bekommen, auch nach 170 Absatz 2, aber trotzdem, das war, fand ich mal ganz spannend, eine ganz miese Perspektive. Ich würde dazu ganz gerne noch einen anderen Fall bemühen, vor geraumer Weile. Da ging es um einen Betreuten, eigentlich ganz schöner Fall. Es gab eine Hausdurchsuchung wegen einem komplett anderen Delikt. Da ging es damals um Geldwäsche beziehungsweise um Falschgeld. Die Polizei suchte nach Falschgeld, traf in der Wohnung ein. Das war so ein bisschen, falls irgendjemand den Film Elling gesehen hat, es war so ein bisschen so eine Elling-Situation oder so ein Elling-Setting, nur dass die Mutter noch lebte und auf dem Tisch lagen noch Amphetamine und die Mutter sagte, ja Mensch, das sind die Medikamente, die mein Sohn immer zu sich nimmt. Es wurden dann auch damals große Mengen an Falschgeld beschlagnahmt, wenn ich mich recht entsinne. Aber vor allen Dingen stellte sich heraus, die Person, bei der durchsucht worden war, die war betreut und zugleich Geschäftsführer in diverser Gesellschaften, von denen der Betreuer nichts wusste. Was dazu führte, dass ich erstmal, nachdem ich rausgefunden hatte, es gab einen Betreuer, mit einem Betreuer in Kontakt getreten bin und dann meinte, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt irgendwie auch so ein bisschen Geschäftsführer von, lassen Sie mich kurz nachsehen, circa 12 Gesellschaften geworden. Wir dann versucht haben, gemeinsam irgendwie beide an der Stelle aus der Schusslinie zu bringen, was für den Betreuer deutlich leichter, einfacher war an der Stelle als für den Betreuten. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Nee, also da kann ich auch, eine Geschichte hatte ich genauso, wo es dann auch in der Verfahrenspflegschaft war das nicht, in der Betreuung, wo ich dann auch jemanden, also wo ich dann als Verfahrenspfleger hinzukam, wo die Person auch als Geschäftsführer eingesetzt wurde, allerdings bereits nach 30 Sekunden klar war, dass die Voraussetzungen, die eigentlich für eine Geschäftsführung einer GmbH notwendig sind, hier nicht vorliegen. Aber gut, es wurde notariell so festgelegt. Gut, aber
Man
da
fragt
fragt
sich,
man
wie
sich
das
dann an anderer
passieren kann,
Stelle,
ne?
genau, da fragt man sich an anderer Stelle, wie sowas funktioniert. Aber das war an der Stelle nicht meine Baustelle und dadurch war es dann relativ entspannt. Also für die, die jetzt zuhören, zusehen gerade live, also ihr könnt natürlich gerne Malte noch Fragen stellen, die euch in dem Rahmen jetzt bewegen.
Ansonsten ist jetzt an der Stelle auch noch ein Dank an dich für die tollen 3 Folgen, die wir jetzt in den letzten Wochen hören durften, die auch sehr gut gehört wurden und sehr, sehr abwechslungsreich waren und eine ganze Menge dann ja, man dazugelernt hat, vor allem was das Adhäsionsverfahren angeht. Das hat mir in der letzten Woche, wer es sich noch nicht angehört hat, sollte es auf jeden Fall tun. Du wahrscheinlich dann auch ein paar Sachen oder dass das Ganze wieder so für dich zurückgeholt hast, dass es auch das gibt. Wie gesagt,
gibt es schon Fragen eigentlich? Ansonsten, also ich hatte mir das Konzept tatsächlich ein bisschen so erhofft, Betreuer fragen, Trinker antworten oder so. Und aber bis jetzt kam noch gar nichts, oder?
Nee, also das ist auch ein relativ kleiner Kreis heute. Das heißt, die meisten werden es wahrscheinlich jetzt wieder, werden uns jetzt im Podcast hören. Das ist wahrscheinlich dann die bevorzugte Variante. Aber gut, wenn es keine Fragen gibt, sagen wir es mal so, nach unseren 3 Folgen, wir haben ja relativ viel abgegrast, auch was das Strafrecht angeht, da blieben auch gar nicht so viele Fragen offen.
Wie wir schwer hoffen.
Aber hast du das vielleicht die einzige Frage ist natürlich, wo bist du gerade?
Ich bin in der Toskana.
Das darf man ja vielleicht noch verraten, dass der Malte extra jetzt hier aus dem Urlaub sich dazugeschaltet hat und wir sehr dankbar sind, dass das italienische Internet uns auch das erlaubt.
Was mich tatsächlich wirklich überrascht, weil Telefonempfang gibt es hier unten gar keinen. Ich dachte eigentlich so Digital Detox und hatte schon zwischenzeitlich die große Sorge gehabt, ich muss mich hier irgendwo draußen auf irgendeinen Berg stellen, was heute sehr, sehr feucht geworden wäre, das gerade extrem schüttet. Aber gut, wie gesagt, das wird hier wahrscheinlich die wenigsten Leute interessieren. Wollen wir irgendwie noch über einen Fall sprechen, über irgendeine Konstellation, irgendeine Frage?
Also das hätte ich jetzt quasi jetzt nicht da an den Konstellationen. Was mich natürlich interessiert ist, oder sag's mal so, das, was mich jetzt noch interessiert, ist der Kontakt zwischen dir und dem Betreuten. Wenn du weißt, dass es einen Betreuer gibt, versuchst du denn den Betreuer immer zu den Gesprächen mitzunehmen oder bleibst du dabei, dass du und der Betreute diesen direkten Kontakt hat? Also korrekt. Muss man vielleicht noch weiter ausholen. Wir reden ja hier vom Strafrecht. Das sind ja doch speziellere. Also da gibt es ja einen gewissen Schutz auch zwischen Mandant und Strafverteidiger. Vielleicht sagst du da noch was dazu. Das wäre vielleicht auch gut. Das ist ja was anderes, als wenn ich einen zivilrechtlichen, also einen Schadensersatzanspruch oder so geltend mache.
So ist es. Das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, sage ich jetzt mal einfach. Hintergrund ist, das hatten wir ja in der letzten Folge noch ein bisschen besprochen, ihr als Betreuer habt kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, wenn wir offen über einen Fall sprechen, dann seid ihr theoretisch betrachtet Zeuge. Und das macht es dann immer problematisch. Deswegen lasse ich mir, wenn ich mit den Betreuern rede, in den meisten Fällen eine Freigabeerklärung erteilen, von den jeweiligen Mandanten vorher eine Schweigepflichtsentbindung quasi, dass ich offen reden darf, beziehungsweise versuche meistens genau das auch immer noch zu vermeiden. Warum ist das so? Ich verteidige meistens aus der Akte heraus. Ich weiß nicht, ob ich das bei einem der letzten Male so ein bisschen erzählt habe. Das heißt, ich verteidige immer so, dass ich nur aus dem Akteninhalt weiß, was gerade Sache ist. Ich frage niemals nach, warst du es nicht, beziehungsweise nicht niemals, das frage ich immer erst am Ende, wenn ich in der Akte sehe, es gibt keine andere Möglichkeit, wir müssen jetzt eine Art Strafmaßverteidigung machen, wir müssen gucken, wo es hingeht. Das ist bei relativ einfachen Warendiebstählen zum Beispiel im Supermarkt meistens der Fall, derjenige wurde im Supermarkt aufgegriffen, derjenige hat unterschrieben, dass er derjenige war, der geklaut hat. Und kurz danach kam die Polizei, im Zweifelsfall noch die Personalien festgestellt. Das schränkt die Verteidigung an solchen Fällen auf ein Minimum ein. Es gibt aber dann trotz allem, wie gesagt, so Pflichtverteidigungssituationen. Jetzt wird man denken, warum rausgeschmissenes Geld, warum sollte man es für den Betreuten trotzdem machen? Naja, weil man zum Beispiel versuchen kann, das Verfahren noch zur Einstellung zu bringen. Also ein alternatives Ende für ein Verfahren außer einem Urteil zu erreichen, was gerade bei Kleinstkriminalität häufig möglich ist und besser funktioniert, indem man als Verteidiger da mit der Staatsanwaltschaft die entsprechenden Fäden knüpft oder mit dem jeweiligen Gericht die entsprechenden Fäden knüpft. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich versuche zurückzukommen. Verhältnis Betreuter, da ich eh meistens, wie gesagt, sagt, schweigend, denjenigen schweigend verteidigen lasse, solange es auf Unschuld geht, also auf eine Freispruchverteidigung hinausgeht, kann ich so oder so nicht zur Sache sagen mit demjenigen. Also das heißt, ich lasse mir von dem relativ viel erzählen, das schon. Auf der anderen Seite versuche ich dann halt möglichst wenig auszuplaudern, was den Fall betrifft, es sei denn, es gab eine Freigabe, es sei denn, wie gesagt, die Verteidigung hat sich ein bisschen geändert. Ja.
Da nochmal reinzuraten, du musst dir denn schon die Freigabe geben lassen, dass du dann mit dem Betreuer auch reden darfst, oder?
Absolut. Genau. Das wäre dann so eine Art Schweigepflichtsentbindungserklärung, die ich mir für das Mandatsverhältnis jeweils holen müsste.
Ja. Und die Unterlagen, die du denn noch anforderst, machst du denn über den Betreuten oder gehst du denn das schon auf den Betreuer ein? Also, wenn du Sachen brauchst, wenn du Unterlagen brauchst.
Der müsste er sicher eine entsprechende Schweigepflichtentbindungserklärung holen. Dementsprechend, da wende ich mich meistens direkt und suche den kurzen Draht. Da die das meistens haben für den Umgang mit Behörden, ist mir zumindest häufiger schon aufgefallen. Und man über das Grobe ja so ein bisschen reden kann auch, läuft es meistens unproblematisch. Ja. Interessant und spannend wird es gerade in dem Verhältnis mit den Betreuern, wenn auch der Betreuer nichts mehr machen kann. Das ist noch ein Punkt, über den wir tatsächlich bislang relativ wenig oder fast noch gar nicht geredet haben. Nämlich, was ist, ich hatte es vorhin erwähnt, auch bei den letzten Malen so ein bisschen erwähnt, was ist bei diesen Unterbringungsverfahren? Da handelt es sich in den meisten Fällen um bereits betreute Personen. Menschen, die in einem psychischen Ausnahmezustand sind, dass sie halt tatsächlich schuldunfähig sind, aber unter Umständen für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellen, sodass ein Gericht darüber entscheiden muss, kommt die Person danach in ein Krankenhaus des Maßregelvollzugs, wird dort medikamentös und therapeutisch behandelt, um sie dann irgendwann wieder rauszulassen. Das sind meistens recht schwierige Verfahren, wie ich finde. Wir Verteidiger nennen es ganz häufig so das richtige lebenslänglich, weil du halt nie genau wissen kannst, wann die Leute wieder rauskommen und ob sie überhaupt wieder rauskommen. Das sind in den meisten Fällen tatsächlich vorherige Betreuungsverhältnisse gewesen. Also, weil ganz häufig sehe ich dann die Betreuer als Zeugen im Gerichtssaal sitzen, die dann aber auch in den meisten Fällen gesagt haben, so, ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte und ich konnte auch gar nichts mehr tun. Da gab es tatsächlich Fälle, an die ich jetzt zurückdenke, wo die Fälle kennen Sie bestimmt alle, wo dann halt irgendwie jemand reinkam, wild im Raum defektiert hat, unter Umständen mit Kot nach dem Betreuer geworfen hat und von der Polizei abgeholt werden musste. Was in der Vergangenheit tatsächlich, kann ich sagen, in mehreren Unterbringungsverfahren der Fall gewesen ist, dass dann halt auch die Betreuer angegriffen worden sind und dann halt auch als Zeugen dann ganz glücklich waren, nochmal aussagen zu dürfen und sagen zu können, was denn da tatsächlich alles so vorgefallen ist.
Okay, also da gab's, du hast da wirklich auch Kenntnis von Übergriffen auf Betreuer?
Ja, tatsächlich. Also, um keinem potenziellen Betreuer Angst zu machen, die Fälle sind extrem selten. Und ich muss sagen, ich zum Beispiel bin nur ein einziges Mal psychisch übergriffig, wohlgemerkt, bedroht worden in meiner Karriere der letzten Jahre seit 2013 als Strafverteidiger. Und ich muss sagen, und der war noch nicht mal betreut. Also, dass sowas passiert, ist extrem selten. Trotz allem in den Unterbringungsverfahren habe ich von Übergriffen gegenüber Betreuern hatte ich zwei Fälle, auf die ich dann zurückbringen kann. Wie gesagt, das war auch im Nachhinein tendenziell eher harmlos, so, weil halt wirklich so mit Kot geworfen wurde. Aber einmal war es tatsächlich, dass jemand versucht hatte, denjenigen zu beißen. Aber das endete beide Male tatsächlich auch damit, dass die im Krankenhaus für einen Maßregel gelandet sind. Ja.
Gut. Ja, Fragen haben sich leider jetzt nicht ergeben, aber ich glaube, es haben ja alle gespannt zugeguckt. Also wenn noch Fragen sind, ist jetzt noch die Möglichkeit. Ansonsten, wenn es jetzt von den Zusehern live oder im Nachgang oder von den Zuhörern, und das möchte ich gerne, lege ich gerne ans Herz, selbst mal strafrechtliche Probleme hat, dann kann ich natürlich den Kollegen nur wärmstens empfehlen. Du sitzt in Berlin in der Meinecke Straße, Nummer
12.
Welche Nummer? Nummer 12, Meinecke Straße Nummer 12, Richtung Kudamm und dann links ab. Und dann kann man dann das machen. So.
Herzlichen Dank, Julian.
Und ja, also ich weiß, dass da gerade ein Tausch wäre da lieber, dass du dann hier in Deutschland sitzt und wir beziehungsweise sie dann in Italien. Also ich würde auch mit dir tauschen. Du darfst gerne bei mir im Büro weitermachen.
Du kannst gerne runterkommen, Platz ist hier tatsächlich genug.
Sag das nicht so laut. Oh, das ist ja. Ich weiß, dass du immer eine Couch für mich frei hast.
Okay, ihr Lieben, herzlichen Dank für alles und eine gute Zeit.
Genau. Beste Grüße. Ich danke dir, genau. Lass dir noch gut gehen und bis zum nächsten Mal, ja?
Klasse, bis dahin. Danke. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Ja. Vielen Dank, wie gesagt, an den Malte. Und Meinecke Straße 12 in Berlin, wenn jemand dann selbst strafrechtlich Probleme hat oder auch für seine Betreuten jemand sucht, der ihm hilft, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, auch ich versuche, wenn ich Klienten habe, dann mit ihm die Sachen zu lösen. Und so viel kann vielleicht gesagt werden, ohne dass natürlich hier der Datenschutz verletzt wird. In der Regel sind wir immer sehr gut gefahren, dadurch, dass er uns vertreten hat. Ich danke fürs Zugucken an der Stelle und wünsche eine schöne Woche und ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, denn beim Live-Instagram geplant ist es wieder am 23. April. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir hören uns. Tschüss!